und zurück. Hi du, schön, dass du, dass ihr, dass sie, dass wir alle wieder mit dabei sind im Podcast. Vielleicht schaust du den Podcast ja an auf den Streaming-Plattformen oder du hast uns im Ohr, auf dem Fahrrad, auf dem Spaziergang, beim Abwaschen. Toll, wie gesagt, dass du mit dabei bist. To-Dos dreht sich um Ideen, die ja unsere Welt ein bisschen besser machen lassen. Und es dreht sich auch alles um die 17 Ziele, die sogenannten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und in dieser Folge, das liebe ich ja in unserem Podcast so sehr, geht es wie immer um mehrere SDGs, weil das sich für mich auch immer wieder zeigt, dass es nie um ein SDG geht, um ein Entwicklungsziel, sondern dass alles miteinander verwoben und verbunden ist, im Alltag, privat wie beruflich. Ich bin Kathi Gallus und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und natürlich auch auf unsere heutige Gästin. Wir zeichnen diesen Podcast heute in Berlin auf und genau hier feierte auch ihr jüngster Film, Die Möllner Briefe, auf der Berlinale in 2025 im Februar die große Weltpremiere. Der Film erhielt den Panorama-Publikumspreis, den Amnesty-Filmpreis und den Roman-Brotmann-Preis. Es ist ein Film, der viel mit einem macht, der viel auch mit mir gemacht hat und die Themen Rassismus, Erinnerungskultur und institutionelles Versagen aufgreift. Also großen digitalen Applaus für die Gästin heute. Hier ist Martina Briesner. Martina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Toll, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Martina, du bist Dokumentarfilmregisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin. Du lebst und du hast in Berlin und Istanbul gelebt. Dein Werk befasst sich mit Migration, mit Identität und den deutsch-türkischen Beziehungen. Und deine Filme werden regelmäßig auf internationalen Festivals gezeigt und auch vielfach ausgezeichnet. Wir sind sehr neugierig. Wir haben hier im Podcast, liebe Martina, so eine Tradition, die sogenannte Schnellfragerunde. Die Hörerinnen und Hörer und auch Sie als Zuschauer, Sie kennen das. Das ist... Ja, das sind kurze, knackige Fragen. Du darfst aber langsam antworten. Ja? Die Schnellfragerunde bezieht sich nur auf die Kürze der Fragen. Was bedeuten die 17 Ziele für dich persönlich, Martina?
Ja, 17 Ziele am 17. April, ne, heute. Für mich, die 17 Ziele ist eine Utopie. Ist eine Utopie, oder sie beschreiben eine Welt, wie ich sie mir wünschen würde. Und meine Filme beschreiben eine Welt, in der wir leben. Ich glaube, da gibt es einen ziemlich großen Gap dazwischen. Und aber eine Utopie ist ja wichtig. Also die Frage nach dem Ort, der noch nicht existiert. Aber warum existiert er nicht? Vielleicht so, aber ist natürlich auch schon auch sehr unrealistisch. Aber so Utopien brauchen wir für Hoffnung und insofern, ja, ganz wichtig. Vielleicht ist es der Raum, in dem ich arbeite, ist quasi, könnte man sagen, der Raum dazwischen.
Du bist also auch vielleicht auch Brückenbauerin in dem Kontext.
Ich hoffe.
Sehr schön. Was gibt dir denn Hoffnung in deiner Arbeit? Ich habe deine Themen gerade skizziert. Migration, Identität, deutsch-türkische Beziehungen. Das sind jetzt nicht immer Wohlfühlthemen, weil sie vielleicht auch mal wehtun, sich das ja zu erarbeiten, zu hinterfragen. Was gibt dir Hoffnung in deiner Arbeit?
Wenn ich es schaffe, eine kleine Verschiebung herzustellen, herauszufordern, sozusagen jemand lässt sich darauf ein, auf die Geschichten, weil die Geschichten fehlen in unserer Gesellschaft. Wessen Geschichten werden erzählt, wer ist es wert, ne? Wessen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden? Und insofern gibt mir das Hoffnung, wenn ich so einen Raum schaffen kann und zuhören kann.
Ein Wort, das deine Filme beschreibt.
Zuhören, hinschauen und da schließt sich dann der Kreis, vielleicht was sichtbar machen, was fehlt und zuhören. Das ist, glaube ich, wirklich so, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Wir sprechen heute natürlich viel auch über deine Arbeit, viel über deinen jüngsten Film, die Möllner Briefe. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, unser Podcast befasst sich sehr mit den nachhaltigen Entwicklungszielen. Und alles greift aber miteinander zusammen. Was wäre dir wichtig? Welche Verbindungen siehst du? Welche SDGs greift dein Film von die Möllner Briefe auch auf? Welche Verbindungen, Verzahnungen innerhalb der SDGs siehst du? Es sind ja 17 an der Zahl mit mehr als vielen, vielen hunderten Unterzielen. Hast du da etwas gefunden, wo du sagst, ja, das passt auch zum Podcast?
Auf jeden Fall. Also die große Frage von Strukturen natürlich, die ja in vielen dieser SDGs auch vorkommen, also institutioneller Rassismus. Dann natürlich das ganze Feld der Verdrängung, der Abwehr, genau, was damit zusammenhängt, aber dann natürlich auch Rassismus macht krank. Also auch dieses eben nicht hinschauen, diese Strukturen, die dazu führen, dass Menschen nicht gesehen werden, nicht anerkannt wird, machen krank. Genau, also was eben auch, wir sprechen sicher über diesen Begriff, der zweite Anschlag. Und natürlich auch Gerechtigkeit im besten Sinne, ne? Also dieses kann so ein Unrecht wieder, kann nicht gut gemacht werden, kann eine Gerechtigkeit im Nachhinein hergestellt werden? All diese Fragen, glaube ich, und noch viele mehr würde man finden. So, aber ich glaube, es waren so die Hauptziele.
Ja, ich habe mich auch oft gefragt in der Vorbereitung, wie wir auch gesellschaftlich zusammenleben wollen. Auch das, was du auch beschreibst, gehört ja mit dazu, dieses gesellschaftliche Miteinander partnerschaftlich aufbauen. Also ich habe nicht so viel versprochen, wir greifen ganz viele SDGs auf. Hochwertige Bildung, weniger Ungleichheiten, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Rassismusbekämpfung, auch Bekämpfung von struktureller Ungleichheit. Das hast du ja auch mit skizziert, daher freue ich mich umso mehr. Wir müssen aber bevor wir sozusagen fachlich nochmal Richtung SDGs schauen, gerne nochmal unsere Zuhörenden mitnehmen. Die Möllner Briefe. Das sind keine Liebesbriefe geworden. Oder vielleicht schon. Nimm uns mit, die Möllner Briefe. Was muss man verstehen, wenn man den Film nicht gesehen hat? Worum geht es im Film? Worum ging es auch dir, diesen Raum aufzumachen?
Also wer den Film nicht gesehen hat und vielleicht auch nach 92 geboren wurde, 1992, Anfang der 90er Jahre, war in Deutschland ja eine sehr besondere Zeit. Pogromartige Zustände, es gab Übergriffe täglich auf Menschen, migrantisch gelesene Menschen. 22. November 92 wurde in Mölln ein Haus angegriffen von zwei Neonazis und dabei wurden drei Menschen ermordet. Es gab damals, es war der erste Angriff, rechtsterroristische Angriff in der Bundesrepublik im wiedervereinigten Deutschland mit Toten. Und es gab aber auch eine solidarische Bewegung. Also es wurden sehr viele Briefe geschrieben, circa 1000. Und diese Briefe, diese solidarischen, sehr empathischen, mitfühlenden Briefe, natürlich gab es auch andere, ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, diese Briefe haben die Menschen erst 27 Jahre später erreicht. Die Briefe wurden 27 Jahre im Archiv der Stadt Mölln archiviert. Und eigentlich nur durch einen Zufall ist Ibrahim Aslan, einer der Protagonisten, der Hauptprotagonist in meinem Film, darauf aufmerksam geworden. Ich habe Ibrahim kennengelernt 2020. Und da hat er mir davon erzählt. Und da hat es bei mir natürlich, also ich war sehr schockiert, auf jeden Fall. Es hat mich auch nicht mehr losgelassen und wir haben damals den Kontakt, haben gesagt, lass uns in Kontakt bleiben. Und nach unserem Treffen, zwei Wochen später, bin ich auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass wir das erzählen in einem Dokumentarfilm.
Wie hast du ihn kennengelernt?
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Mölln für mich war eine Zäsur in meinem Leben. Ich war 23, als das passierte. Und ich habe all die Jahre, die Jahrzehnte Mölln verfolgt. So, es war ja zumindest ab 2012 in den Medien sichtbar, also wahrnehmbar. Es gab einfach mehrere, auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Gedenken und dem Umgang der Stadt Mölln, der sehr unwürdig war mit den Betroffenen, wie sie mit denen umgegangen sind, wurde das immer wieder in den Zeitungen, in den Medien gut auch dargestellt. Und ich habe das immer verfolgt. Und für mich war Mölln damals eben eine Zäsur. Ich kannte Ibrahim aus den Medien. Und mit Zäsur meine ich, es war so der Beginn, ich war schon politisiert, aber es hat nochmal dazu geführt, mich stärker mit diesen Themen Rassismus, Antisemitismus, rechter Terror in Deutschland auseinanderzusetzen. Und von daher war ich total froh. Es war in Offenbach bei einem Workshop von Ibrahim, bei einer Filmvorstellung, da hat er den zweiten Anschlag gezeigt. Ein Film von Maler Reinhardt, den ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Schnell reden.
Trink ruhig Wasser, wir haben alles da. Weil das ist ja so spannend, man recherchiert ja viel als Filmemacher. Mhm. Man ist in vielen Themen drin und dann trifft man einen Menschen, wo man sagt, mit dir möchte ich die Geschichte nochmal erzählen oder lass uns was zusammen machen. Und in dem Moment, das finde ich total spannend, wo du gesagt hast, also ich sehe da etwas, was wir erzählen müssen.
Genau, weil was mich eh schon umgetrieben hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ist diese Frage, die ich am Anfang schon kurz angerissen habe, wessen Geschichten werden erzählt? Ja, wir sind eine sehr täterfokussierte Gesellschaft, was aber auch eben heißt, solange wir uns auf die Täter, auf den Einzeltäter, auf den Einzelfall, man kennt das ja alles, fokussieren, konzentrieren, muss man sich ja nicht damit beschäftigen, was man vielleicht auch selber falsch gemacht hat oder auch als Institution hinschauen und sagen, das haben wir nicht gesehen, das wollten wir nicht sehen, warum wollten wir das nicht sehen? Also Verantwortung übernehmen. Und insofern war das für mich wirklich ein großer Moment, dass ich Ibrahim kennenlernen konnte und dass er mir diese Geschichte von diesen Briefen erzählt hat. Und wir wussten da, also wir sind dann relativ schnell da reingegangen, aber wir hatten ja keine Ahnung, dass noch mehr Briefe, also Ibrahim hatte diese Briefe, als wir uns getroffen haben an dem Abend, lag das erst ein paar Monate zurück, dass er die abgeholt hatte bei der Stadt Mölln, die durchgearbeitet hatte. Er war noch sehr emotional einfach ergriffen, angegriffen, das konnte ich sehen. Und wir hatten ja dann, als wir losgelaufen sind, um diesen Film zu machen, keine Ahnung, dass wir noch mal mehr Briefe finden im Archiv, dass da noch mehr liegt.
Lass uns einen Schritt zurückgehen. Ja. Mölln liegt wo in Deutschland?
In Schleswig-Holstein.
Wie muss ich mir die Region, die Menschen dort vorstellen? Wie hast du vielleicht die Menschen dort?
Das ist eine Kleinstadt. Ein bisschen über 50.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Also von Hamburg Zentrum, würde ich sagen, fährt man circa eine Stunde. Und es ist eine unfassbar, es ist ein Kurort. Es ist eine wunderschöne Gegend. Aber wenn man jetzt die Geschichte kennt, auch sehr bedrückend. Und die Stadt Mölln, also ich habe da viel Zeit verbracht natürlich. Die Familie Aslan damals, die sind dann 8 Jahre später danach von diesem Ort weggezogen. Aber viele, die damals ja auch betroffen waren, es wurden ja 2 Häuser angegriffen. Das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Es wurde das erste Haus, was angegriffen wurde, in der Ratzeburger Straße. Da gab es sehr, sehr viele Verletzte, aber keine Toten. Und dann in der Mühlenstraße die Familie Aslan mit den 3 Toten. Viele, viele Menschen leben da noch.
Von den Betroffenen?
Von den Betroffenen bis heute.
Ibrahim war wie alt damals?
Ibrahim war 7.
Wurde aus dem Feuer ja gerettet.
Er wurde gerettet, genau. Seine Großmutter hat ihn in nasse Handtücher gewickelt. Also Bahide Aslan, die 51 war und verbrannte, hat ihn in nasse Handtücher gewickelt. Und er war der Letzte, der noch im Haus war und gefunden wurde von der Feuerwehr, völlig unterkühlt. Sein kleiner Bruder Namek, der auch Protagonist im Film ist, war damals 8 Monate und die Mutter Hava, die auch im Film zu sehen ist, auch zum ersten Mal spricht sie darüber, also öffentlich im Film, hat ihn, um ihn zu retten, aus dem Fenster geworfen. Also Trauma ist natürlich auch einfach ein Riesenthema und auch diese intergenerationale Weitergabe von Trauma. Und die Schwester, also Yeliz, Ibrahim und Namiks Schwester, wurde bei diesem Anschlag eben auch getötet. Und die Cousine, die zu Besuch aus der Türkei war, da war für 14 Tage, glaube ich. Und und Yeliz, es gibt dann eben jetzt Yeliz, die 3 Jahre nach dem Anschlag geboren wurde und die den Namen der ermordeten Schwester trägt. Und auch sie ist im Film zu sehen und erzählt ihre Geschichte. Also es geht einfach auch um diese Schuld und um dieses Schuldgefühl auch, ne, dass man überlebt hat, des Weiterlebens. Genau.
Und auch das, was das mit einer Familie auch macht.
Auf jeden Fall.
Das habe ich sozusagen rausgehört. Ein Punkt noch vielleicht zur Klärung. Du hast gesagt, also wir wissen jetzt so ein bisschen, Mölln ist nicht nur Bullerbü, sondern da gibt es eben, das ist zwar schön eingebettet unweit von Hamburg, aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Themen, die brodeln.
Auf jeden Fall. Und der Film ist auf eine Art auch so eine Projektionsfläche.
Ja.
Geworden. Man kann, also.
Wer schießt da gegen wen, wenn du sagst, Projektionsfläche?
Ach so, naja, gut. Also, genau, was ich kurz erwähnen würde: Wir haben ja jetzt nach einem Jahr es war wirklich ein unglaubliches Jahr. Wir waren auf Kinotour, Ibrahim mit mir, mit Namek, in ich weiß nicht wie vielen Städten, über 4 Wochen, jeden Abend in einer anderen Stadt und wirklich volle Kinos und tolle Gespräche. Wir haben auch versucht, Städte auch zu fokussieren, die ähnliche Geschichten haben, ja, also die NSU-Täterstädte, aber auch Solingen, also Städte mit ähnlichen und dann da auch die Betroffenen vor Ort mit auf die Bühne zu holen, wenn denn der Wunsch danach bestand, zu sprechen. Ibrahim ist auch sehr gut vernetzt. Und und was dann jetzt passierte nach diesem sehr, sehr erfolgreichen Jahr, dass die Stadt Mölln im Dezember eine Stellungnahme veröffentlicht hat, wo sie den Film und mich massiv angreifen. Und ich habe dazu eine Erwiderung veröffentlicht. Also ja, es ist so, vielleicht ist es auch typisch. Wie soll ich sagen, war das schon Stress so? aber es hat mich auch nicht wirklich überrascht, weil es eigentlich so ein bisschen, also das, was der Film aufmacht, ja, mir ging es ja nie drum, zu den Bürgermeister oder den Archivar zu beschuldigen oder als Rassisten zu outen, sondern es war eher der Versuch, diese Gratwanderung auch, diese Struktur, die dahinter liegt, sichtbar zu machen. Und der Film hat ja verschiedene Stränge. Und dass es jetzt ein Jahr später dann zu so einer Stellungnahme kommt, ist insofern nicht überraschend, weil es eigentlich die Struktur, die der Film thematisiert, wiederholt. Mhm. Ja, also ja.
Lass uns hier bleiben.
Ja, ich bin immer zu schnell.
Nein, alles gut, aber das ist ja genau, das ist ja super. Ich würde nur kurz einen Schritt nochmal abholen, weil das, was du sagst, diese Briefe, die ja Ibrahimos Familie nicht erreicht haben, das war ja in dem Kontext, und das wird natürlich, das ist auch Thema der Projektionsfläche, was wir haben, das war ja mehr eine Zufallsentdeckung, dass es diese Briefe überhaupt gibt.
No.
Und da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil da kommt, glaube ich, einfach viel, da werden viele Knoten gelöst oder Knoten fester gezurrt von denen, die sozusagen die Knoten auch haben möchten. Also was ist passiert, dass auf einmal diese Briefe Ibrahim erreicht haben und dass es dann auch mehr Briefe gab? Weil wie entdeckt man denn Briefe, die es eigentlich gar nicht, die irgendwo in der Kiste verstauben? Was passiert da?
Also eine Studentin, Nora Zegelbach, hat im Laufe ihres Studiums viel zu Mölln gearbeitet zu diesen rassistischen Anschlägen und hat recherchiert im Archiv der Stadt Mölln. Ist jetzt nicht so, dass die bewusst versteckt wurden, glaube ich nicht. Mhm. Die lagen da, da hat sich halt niemand für interessiert. Die wurden damals wahrscheinlich einfach wegsortiert. Und sie hat bei ihrer Recherche, ist sie auf diese Briefe gestoßen oder auf einen Teil dieser Briefe. Und sie kennt Ibrahim. Und sie hat ihn angerufen und hat ihn gefragt, hey Ibrahim,
kennst du diese
Briefe? Warum liegen diese Briefe hier? Die sind doch wichtig. Und sie dachte, die Familie Aslan hätte diese Briefe vielleicht ans Archiv gegeben, zur Aufbewahrung. Und Ibrahim ist so allen Wolken gefallen, weil er von diesen Briefen einfach noch nie gehört hatte, geschweige denn sie gesehen hatte.
Was waren das für Briefe?
Das ist also angefangen von einfachen Postkarten mit einem Satz, wo drauf steht, wir lieben Türken. Über sehr, sehr viele klassische Trauerkarten, wie man sie kennt, mit ein, zwei Zeilen, wo man sein Beileid und seine Unterstützung ausdrückt. Aber auch lange, lange Briefe, dreiseitige Briefe, Gedichte. Und auch zum Beispiel von der Lagergemeinschaft Ravensbrück, also von den Überlebenden dieser Lagergemeinschaft. Und nur so ganz kurz, sehr, sehr viele Menschen, die Briefe damals geschrieben haben, leben nicht mehr. Und die kann man auch nicht mehr erreichen oder kennenlernen. Genau. Und
aber warum wurden diese Briefe nie an die Familien weitergegeben?
Was ist da passiert? Das geht so tief rein. Natürlich, wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man es. Ne? Der Film erzählt es. Es ist so, dass damals bundesweit es einen Aufruf gab, sowohl für Spenden als aber eben auch Briefe zu schreiben. Und es gab in Mölln eine Teestube. Und an diese Teestube wurden sehr viele Briefe geschickt. Also es war dann so eine bekannte Adresse. Und viele Briefe wurden aber auch an die Stadt Mölln geschickt.
Und ich meine, wir sind 92, da hat man noch keine Facebook-Kommentare geschrieben als Beileidsbekundung, sondern nein, das war das Medium damals, 92.
Genau, das wurde mit Post.
Genau, deswegen kamen auch wahrscheinlich mehrere hundert.
Es sind mehrere hundert an die 1000 Briefe. Die Leute in der Teestube haben diese Briefe gesammelt und haben sie irgendwann übergeben an die Stadt Mölln. Und die Briefe, die an die Stadt geschrieben wurden, waren halt teilweise, also als Adresse stand da alles Mögliche drauf, ja. Aber es war eben klar, weil man keine Adresse hatte, schickt man sie halt an die Stadt, an den Bürgermeister etc. Und die Stadt behauptet eben heute, dass diese Briefe an den Bürgermeister gerichtet gewesen wären. Nur wenn man die Briefe dann sich anschaut und weiterliest, ist ja klar, also ein kleiner Teil ist natürlich an den Bürgermeister gegangen, das ist gar nicht das Problem, sondern es geht um die Briefe und insgesamt um alle diese Briefe, dass man gar nicht erkannt hat, was diese Briefe bedeuten. Nach so einem Anschlag, wenn man alles verloren hat, kein Dach mehr über dem Kopf, die Menschen lagen in den Krankenhäusern, es wurde einem alles genommen. dass dann natürlich in diesem Gefühl auch, wir sind alleine, nichts wäre wichtiger gewesen, als diese Briefe zu erhalten. Und selbst Monate oder ein Jahr später wäre das noch wichtig gewesen. Aber man hat gar nicht den Zusammenhang hergestellt. Also diese Empathie, genau, das war nicht da. Diese Verbindung gibt's gar nicht. Ja, ich glaube, die wurden einfach wegverwaltet, weil was im Film dann auch thematisiert wurde, es ist schon so, es gab, jetzt muss ich dann halt dann da doch tiefer auch einsteigen, der damalige Bürgermeister, den wir ja auch mehrmals angefragt hatten, den wir gerne sprechen wollten, wollte nicht. Hat sich für ein Interview nicht bereit erklärt. Er ist der Einzige, der eigentlich Licht in die Sache bringen könnte. Und die Briefe wurden dann archiviert. Was wir gefunden haben in diesen Ordnern und Kisten, ist ein Brief des Bürgermeisters, des damaligen Bürgermeisters, wo er an die Betroffenen schreibt. Und er schreibt, keine Ahnung, wer diesen Brief formuliert hat, das wäre auch so interessant zu wissen, aber es ist eben so, in der zweiten Zeile steht, die Briefe sind anliegend beigefügt, hunderte von Briefen an all diese betroffenen Familien. Und dann am Ende des Briefes steht, mit einer anderen Typo, können Sie bei mir einsehen. So. Und weil das so unklar ist, es gibt nirgendwo irgendeinen Beleg dafür, dass dieser Brief wirklich verschickt wurde, ja, haben wir diesen Brief genommen und haben uns auf die Suche gemacht und wollten diesen Rechercheprozess auch offenlegen und sind da aber nicht wirklich weitergekommen, außer dass die Betroffenen sich nicht erinnern können, dass sie so einen Brief jemals erhalten haben. Und genau, das vielleicht so als kurzes so Eintauchen,
das ist,
ein bisschen tiefer, ja, in die Thematik.
Danke, weil natürlich, wenn man den Film kennt, dann kennt man auch den Erzählstrang. Für unsere Zuhörenden wollte ich aber doch mal mit dir ein bisschen tiefer, ja, eintauchen, dass wir sozusagen alle auch so einen kleinen Kenntnisstand haben.
Ja.
Hilf mir kurz, du hast mit Ibrahim viel gesprochen, du hast ihn kennengelernt, da war es gerade ein paar Monate her, als er davon überhaupt erfahren hat, dass es diese Briefe überhaupt gibt, was ja auch ein Beweis für eine gesamtgesellschaftliche Solidarität aus verschiedenen Ecken auch Deutschlands natürlich ist. Was bedeutet oder hat ihm das bedeutet, das 27 Jahre später zu erfahren? Weil wahrscheinlich wäre es wirkungsvoller gewesen, das direkt dann zu bekommen. Kann man das überhaupt nachholen, was man 27 Jahre an Solidarität verpasst hat?
Also meine Meinung, nein. Ich weiß, dass Ibrahim und die Familie sehr, sehr froh ist darüber, dass diese Briefe gefunden wurden und dass die auch nochmal so eine Öffentlichkeit jetzt über den Film, dass überhaupt dieses ganze Thema nochmal so eine Öffentlichkeit erfahren hat, bekommen hat. Ich glaube, es ist ja schon ein ganzes Leben passiert, ja, 3 Jahrzehnte. Und ich glaube, ziemlich sicher hätten diese Briefe natürlich auch in den Biografien vielleicht was verändern können. Ja, Menschen hätten andere Abzweigungen nehmen können, Bündnisse, Netzwerke hätten vor 30 Jahren schon gebildet werden können. Das muss man sich ja auch mal vorstellen oder sich klar machen, was da alles dranhängt, neben natürlich auch den materiellen Unterstützungsangeboten, die es gab. Aber ich glaube, die emotionale Ebene, zu wissen, es haben Leute an uns gedacht, es haben Menschen mit uns gelitten, das ist eigentlich der größere Teil und das ist nicht wieder gut zu machen. Auch wenn natürlich jetzt, das sage ich, diese Anerkennung auch 30 Jahre später gut tut und ein wichtiger Puzzlestein sein kann in der weiteren Verarbeitung.
Ist das aber gesund oder kann das auch retraumatisieren? Wo ist da auch sozusagen die Balance? Oder würdest du sagen, wo steht da auch die Retraumatisierung in dem Feld?
Also zum Thema Retraumatisierung, damit habe ich mich viel auch beschäftigt und das war natürlich im ganzen Prozess dieses Filmes, wir haben 5 Jahre daran gearbeitet, ein wichtiges Thema für mich und auch heute, erst letzte Woche war ich mit Ibrahim bei einem Workshop, da ging es genau um traumasensitive Arbeit im Film, in den Medien und da wurde der Film als ein Beispiel eben dargestellt für extrem traumasensible Arbeit, was mich natürlich sehr freut, weil ich war unsicher am Anfang. Ich habe dann gelesen, aber vor allem im gemeinsamen Entwickeln des Films ist mir klar geworden, es geht halt darum, dass man nicht über die Menschen spricht, sondern dass man mit ihnen spricht und dass man, ich habe eben die Zugänge, ja, das muss man ja auch irgendwie, ich bin weiß und privilegiert und deutsch und habe diese Zugänge, weil natürlich hätte auch jemand anders diesen Film machen können. Aber ich war an dem Punkt, zu der Zeit, ich habe Ibrahim kennengelernt und wir haben es geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen. Und das ist eigentlich das Schlüsselwort, dieses Vertrauen. Und ich glaube, da kommen viele Da kommen viele Dinge zusammen. Die Tatsache, dass ich Türkisch spreche, selbst wenn wir dann beim Dreh gar nicht Türkisch gesprochen haben, dass ich versucht habe, mein Team so divers wie möglich zusammenzustellen, dass ich ihnen ein Recht auf ihre Repräsentation zugesichert habe. Ja? Wir drehen so, don't worry. Aber am Ende habt ihr natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, ob das reinkommt, so in dieser Form. Das ist nicht unbedingt üblich im Dokumentarfilm. Also genau, also für mich außer Frage. Und natürlich muss man sich auch sympathisch sein, aber ich glaube, und dann habe ich versucht, meine eigenen Unsicherheiten zu thematisieren. Und ich versuche viel über Rassismus, also das ist dann so, es hat damit zu tun, glaube ich, wir reden viel von Verantwortung. Ne? Erinnern heißt Verantwortung übernehmen. Erinnern heißt verändern. Was heißt das denn dann? Aber was müssen wir denn eigentlich tun als Zivilgesellschaft, als Dominanzgesellschaft? Weil die Betroffenen, in dem Fall jetzt Familie Aslan Ibrahim, wenn die sich so ihr Gedenken ja auch zurückholen, ja, reclaim and remember heißt ja auch das Profil von Ibrahim und wie nenne ich das denn? Seine Initiative, genau, Reclaim and Remember, also erinnern und aber eben auch wieder aneignen, was einem genommen wurde von den Institutionen, weil es gibt ja kein Gedenken in diesem Feld, was wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Und ganz kurz, jetzt muss ich den Bogen irgendwie kriegen, ne? Aber gut, ja, nee, ich kann auch. Punkt.
Traumasensibles Arbeiten.
Ja, genau.
Was wäre da ein Tipp für angehende Filmschaffende oder vielleicht für Menschen, die sich gerade damit beschäftigen. Wo fängt man da an? Oder mit welcher Frage startet man vielleicht auch?
Also sich selbst befragen. Natürlich gibt es Literatur dazu. Man muss aber auch sagen, in Deutschland, und das weiß ich, habe mich gerade eben noch mal intensiver damit beschäftigt, eben auch zur Vorbereitung auf diesen Workshop letzte Woche in Mainz. Fee Rochas ist in Deutschland die Person, die dazu, glaube ich, Pionierin, am längsten arbeitet, über 20 Jahre. Und sie war da auch vor Ort. Ich habe sie kennengelernt und sie hat Publikationen, Bücher dazu. Aber es ist in dem Bereich, also so Inhouse-Fortbildungen gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn man jetzt so frei unterwegs ist, wenn man sich da in dem Bereich fortbilden will, also was habe ich zum Beispiel auch nie gemacht. Ich glaube, man braucht einfach Einfühlungsvermögen. Ja, und es geht natürlich drum, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt in meiner Arbeit mit dem Film die Menschen retraumatisiert habe. Die werden täglich retraumatisiert, weil sie täglichen Rassismus erleben, Alltagsrassismus. Ja. Und zum Beispiel so eine Stellungnahme jetzt, wie sie die Stadt Mölln dann da veröffentlicht, das ist natürlich einfach unfassbar, ja. Jetzt müssen sich, also wieder werden die Betroffenen angegriffen, anstatt dass man es mal schafft zu sagen, okay, man muss ja noch nicht mal mit allem einverstanden sein, was der Film und wie der Film das erzählt. Aber könnte man nicht auch, um es mal anders zu machen, einfach zurückfragen, hey, was braucht ihr? Was wünscht ihr euch? Und das ernst nehmen, ja. Aber das passiert einfach nicht, weil anscheinend, ich erkläre mir das so, und die Opfer, in dem Moment, wo Opfer, Betroffene, Überlebende Forderungen stellen und die Institutionen herausfordern oder die VertreterInnen der Institutionen herausfordern, müsste man sich ja damit eben beschäftigen. Ja? Und was die Opfer, ich benutze immer diesen Wort, also was die Betroffenen ja machen, sie führen den Institutionen ja immer wieder vor Augen, es ist eine Struktur, es ist nicht einmalig, ne? Wir sind viele, es ist so oft passiert, es passiert immer wieder und das ist ja unerträglich. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, müsste man dann ja anfangen, sich damit zu beschäftigen, aber es wird verdrängt.
Wie kann man sich dann, weil dann kommt ja oft auch eine Täter-Opfer-Umkehr zutage, wie kann man sich dem auch entgegenstellen oder sich dem auch wehren? Wenn sich eine Institution dann wehrt sozusagen, was ja auch im Film sichtbar wird, wie geht man dann damit um, dass man auch in eine Ecke gestellt wird, in der man ja gar nicht ist?
Ich glaube, so wie das die meisten, wie es alle Betroffenen machen auch. Also diese ganze Erinnerungsarbeit, diese Arbeit des Sich-Vernetzens. In Deutschland ist ja seit der Selbstenttarnung des NSU 2011 eigentlich erst wirklich was in die Gänge gekommen. Ja? Also das muss man sich ja auch nochmal irgendwie so bewusst machen. Es gab ja 1992 damals keine Opferberatungsstellen, keine Unterstützung. Und auch heute sind die Ressourcen natürlich viel, viel zu knapp. Und im Moment wird alles abgebaut und abgewickelt. Mhm. Und aber das, was die Menschen machen, man hat eh schon lange aufgehört. Man vertraut den Institutionen nicht. Mhm. Man wird sowieso nicht geschützt. Und insofern versucht man, sich selber zu stärken und natürlich auch mit Kooperationspartnern, Partnerinnen aus der weißen Dominanzgesellschaft. Anders geht das ja gar nicht. Und zum Glück gibt es da auch welche. Aber natürlich ist das insgesamt viel zu wenig.
Was macht Ibrahims Initiative? Weil das ist ja auch ein Netzwerk sozusagen. Er ist wunderbar vernetzt, was du gesagt hast, weil ihr eure Roadtour dann ja auch organisiert habt. Aber das sind wächst. Das die Netzwerke, die weiter wachsen und die ihm auch Kraft geben?
Genau. Mhm. Und im Zentrum, also ich spreche wirklich ungern über Ibrahim, aber in dem Fall, das kann ich sagen, glaube ich, weil ich war jetzt mit ihm auf so vielen Veranstaltungen. Er macht es ja täglich. Er ist täglich an Schulen oder fast täglich. Und also im Zentrum von seiner Arbeit steht dieses Empowerment, andere Menschen empowern. Und auch mit dieser Retraumatisierung, natürlich muss man damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber wenn man eine nötige Sensibilität mitbringt, es ist so, dass die Menschen, und ich will das nicht verallgemeinern, das trifft nie für alle zu, aber für viele, viele ist es gut, darüber zu reden und eben zuhören, wenn jemand zuhört. Also das ist, glaube ich, ein großer Teil von einem, um diesen Begriff in den Mund zu nehmen, Heilungsprozess, also diese Anerkennung, und das passiert ja einfach nicht. Und das ist mir jetzt so oft begegnet, wenn ich mit eben Betroffenen gesprochen habe. Es gibt ja auch da ist ja immer das gleiche Muster. Es passiert ein Anschlag, ein Rechter, und dann gibt es einen kurzen Moment der Betroffenheit und man ist kurz empört, schockiert. Und dann ist ja aber auch alles, geht alles schon wieder, und dann passiert Wegschauen, ja.
Also und da würde ich gerne einhaken, weil das Verbrechen anzuerkennen ist eine Sache.
Ja.
Aber dann richtig erinnern. Und richtig, packe ich jetzt mal hier in Anführungszeichen, was wäre da gewünscht? Ich will nicht, dass du über oder für Ibrahim sprichst, aber was wäre aus dem, was du auch gelernt hast, was wäre dann ein richtiges Erinnern?
Ja, was eben die Betroffenen erstmal ins Zentrum stellt, tatsächlich. Also eine Erinnerungskultur und nicht eine Erinnerungskontrolle. Was ja passiert, ist eher eine Erinnerungskontrolle. Also die Institutionen wollen ihre. Und es macht Sinn in der Logik, ja, wenn man sich da reinbegibt. Sie wollen ihre Narrative kontrollieren. Alles andere würde ja bedeuten, okay, wir müssen eine Fehlerkultur praktizieren. Wir müssen uns mal anschauen, was ist denn da schiefgelaufen? Das passiert nicht. Und ich glaube, es ist schon weltweit wird Erinnerungsarbeit ehrenamtlich natürlich auch gemacht. Es bräuchte andere Strukturen. Aber ich glaube, ganz wirklich die zentrale Schraube ist dieses Hinschauen und Zuhören. Und da scheitert es ja schon, weil man es nicht aushält. Das, glaube ich, ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und weil die Erfahrungen über so viele Jahrzehnte ja immer wieder gemacht werden von so vielen Menschen, ist inzwischen auch, deswegen gibt es auch diese Netzwerke und man versucht sich gegenseitig zu unterstützen. Und für Ibrahim ist es eben total im Zentrum, andere Menschen dann zu befähigen, zu empowern, dass sie eben auch sprechen. Und das ist schon tatsächlich so, dass dann Menschen, die diesen Schritt gehen, und das ist sehr unterschiedlich, manche schaffen das erst nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, manche schaffen es nach einem Jahr, ist das irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Und ja.
Was hat der Film beim Erinnern und beim Miteinander sprechen, zuhören bewirkt? Hast du da im letzten Jahr auch nochmal aus der Community, von den Betroffenen, von den Familien Gespräche geführt, die dann auch eine Veränderung wahrgenommen haben im Miteinander?
Die Antwort darauf ist eigentlich ein bisschen die Antwort, worüber ich gerade gesprochen habe. Für die emotionalsten Momente waren sicher, wenn wir den Film gezeigt haben und dann kam im Anschluss Überlebende, zum Beispiel München oder Solingen, wenn dann Überlebende von anderen Anschlägen, die schon in der Vergangenheit passierten, entweder wirklich mit auf die Bühne, also gerade in Solingen, wo es ja jetzt vor 2 Jahren nochmal wieder einen Anschlag gab mit 4 Toten und einer der Überlebenden, der sein Kind verloren hat, dann nach einem Jahr vorne mit uns auf der Bühne saß. Also das sind dann so Momente, wo man natürlich merkt, dass diese Arbeit, wo man merkt, wie wichtig diese Arbeit ist. Aber es ist auch sehr, sehr schmerzvoll, weil man natürlich auch immer all das sieht, was es eben nicht gibt. Die SDGs, ja. Also all diese Orte, die es eben nicht gibt und die Empathie, die es nicht gibt. Und
die Strukturen, die sich vielleicht weniger schnell verändern.
Kaum. Also ich will nicht sagen, dass alles gleich geblieben ist, aber es ist, wie gesagt, Fehlerkultur wirklich zero, würde ich mal sagen, wenn es jetzt um Ermittlungsarbeit der Polizei geht beim Thema Rassismus. Also gerade Ermittlungsarbeit der Polizei, da gibt es wirklich keine Fehlerkultur.
Aber was muss denn noch passieren, dass diese Fehlerkultur dann mal angegangen wird, deiner Meinung nach?
Ich weiß es tatsächlich nicht, weil es so eine Logik hat, die sich sozusagen, ne, die Institution, die in ihrer eigenen Logik das Ziel ist, sich selbst zu erhalten, und dann sind die Opfer da und die klagen an und die fordern ein, also muss man die zum Schweigen bringen, weil man will ja nicht sich damit auseinandersetzen, man will ja nicht sagen, wir haben was falsch gemacht, weil die Konsequenzen dann, also es gibt den politischen Willen einfach nicht. Und es gibt ihn jetzt immer mehr. Vielleicht waren wir mal noch an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo man das noch ein bisschen positiver beschreiben hätte können. Im Moment, an dem Punkt, an dem wir sind, hin zum Umbau zu autoritären Strukturen, ist das ja immer weniger etwas, wo wir als Gesellschaft sagen, ja, das wollen wir. Also ich will jetzt auch nicht nur so negativ, aber es ist schon, so ist es einfach, es ist die Realität. Und da drin gibt es natürlich Momente, die einem Hoffnung geben. Aber man muss sich ja auch nichts vormachen.
Wovor hat denn die Strukturveränderung oder diese Fehlerkultur, also wovor haben die denn Angst? Weil wenn die sich nicht, oder wenn eine Struktur sich nicht verändern will, dann muss ja irgendeine Angst.
Naja, die Menschen, die dahinter stehen, ne? Mhm. Die Struktur ist ja, sind ja die Menschen, die dahinter stehen. Auch eine Institution ist ja, auch hinter einer Institution stehen ja Menschen. Und ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr wenig getan. Ich versuche mir das immer so zu erklären. Wenn zu mir jemand sagt, hey, du hast auch rassistische Anteile, oder das war gerade rassistisch, was du gesagt hast. Ja, ich mache jetzt mal ein Beispiel Rassismus, dann sage ich nicht, hey, kann nicht sein. Ja, damit setze ich mich doch schon mein ganzes Leben auseinander, sondern ich weiß ja natürlich, es ist ja intrinsisch, ich bin als privilegierte Person aufgewachsen. Natürlich habe ich rassistische Anteile in mir, aber ich kann ja daran arbeiten, die zu verändern. Ich kann versuchen, Verantwortung zu übernehmen, Privilegien abzugeben. Kann man sich anschauen, wie geht das? Das ist sicher nicht einfach. Und man hat Stereotypen, Gedanken im Kopf, die kann man auch nicht abstellen von heute auf morgen, natürlich nicht. Aber was ich eben beobachte und merke, ist ja, Abwehr. Also man fühlt, die Menschen fühlen sich zu einem großen Teil sehr schnell sofort angegriffen. Ja? Auch in einem linken, grünen Umfeld. Ich hatte das in vielen Vorstellungen, wo wir dann am Ende dann nach im Filmgespräch drüber sprechen. Und ich versuche es dann immer zu erklären, es ist eine Struktur. Und wenn es doch eine Struktur ist, ich kann ja nichts dafür, als weiße Deutsche privilegiert geboren worden zu sein. Und auch privilegiert hat ja viele Nuancen. Aber wenn ich begreifen würde, es ist eine Struktur, dann kann ich mich dem nähern und mir das anschauen. Aber da müsste in der Bildung ganz viel passieren. Es müsste ja sozusagen im Kindergarten starten, dass man da eine Sensibilität vermittelt bekommt. Also einfach auch dieses riesige Feld von Social Skills, das liegt ja völlig brach.
Können solche Filme wie die Möllner-Briefe auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, dass solche Themen nicht nur diskutiert werden, sondern dass man auch als junger Mensch schon damit begegnet wird oder dass man sich mit den Themen beschäftigt? Wie siehst du das und wie hast du auch Ibrahims Arbeit, ist ja viel in Schulen, sozusagen, was hörst du da auch als Echo?
Also klar kann das dazu beitragen. Ich glaube, es ist ein Beitrag dazu, ne? Im Kleinen natürlich, weil wie gesagt am Anfang, wenn sich was verschiebt und wenn man sich 1,5 Stunden, ich meine, wir wurden ja auch ausgewählt, ne, für Visionen für eine bessere Welt, also ein Film, was total toll ist, und natürlich müssen Ich glaube, mit dem Film, er wird viel in Schulen eingesetzt. Wir sind ja auch dadurch, dass wir uns qualifiziert haben für diese 17 Ziele Nachhaltigkeit, wurden wir viel in den Schulkinowochen eingesetzt und können angefragt werden. Da passiert schon was, aber das bräuchte natürlich eine flächendeckende, wirklich so eine, wie sagt man, so eine
Skalierung oder
eine gesellschaftliche Großkraftanstrengung. Die braucht es in vielen Bereichen. Und insofern, klar, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die nach dem Film extrem berührt sind. Und ich glaube, wir müssen uns berühren lassen. Und die Geschichten fehlen aber auch deswegen. Ne?
Aber wer muss sich denn berühren lassen? Auch die Menschen ja bestenfalls in den Strukturen, die dort sitzen.
Ja. Und schauen die.
Weil wir sind berührt. Also ich bin sehr berührt gewesen von dem Film. Ich frage mich immer nur, wie sprengt man denn das System? Ja, oder wie kommt man da rein?
Ja, der Anteil der Menschen, die, ich hoffe natürlich, dass da welche dabei sind, auch die in Institutionen arbeiten, die diese Empathie bislang nicht hatten, die vielleicht auch gar nichts wussten. Also das ist schon was, was mir viel begegnet, ne? Dieses A und O und dieses Staunen und dann wütend sein. Man muss dann halt auch immer gucken, ja okay, jetzt habt ihr den Film gesehen und seid wütend. Was passiert denn jetzt, ne? Was, ihr geht jetzt raus.
Wie geht's auch weiter jetzt?
Was macht ihr jetzt damit, ja? Und weil dieses Geflecht aus Schuld, Scham, Verdrängung ist halt sehr wirkmächtig. Und da, glaube ich, müsste es ja eigentlich ran, ja. Aber Schuld und Scham, die nicht bearbeitet wird, ist ja dann auch eher, verwandelt sich halt auch eher in Aggression. Man kennt das aus der Psychologie. Das trifft natürlich auch auf diese Institutionen zu. Ich glaube, das ist schon auch das Fundament, vor dem jetzt dann auch eine Stadt Mölln oder auch die Stadt Hanau, ja. Stadt Hanau sagt, sie zieht sich jetzt aus dem Gedenken zurück. Auch der Bürgermeister von Mölln hat sowas angedeutet. Es ist,
ist es denn einfacher, Schuld und Scham in die Ecke zu stellen und im Archiv verstauben zu lassen, als sich dem natürlich jedes Jahr neu zu stellen? Zum Gedenktag? Im Austausch?
Aus meiner Sicht nicht, aber anscheinend in der Logik der Vertreter und Vertreterinnen der Institutionen. Natürlich ist das auch, das sind wahrscheinlich vor Ort komplexe Situationen, die sitzen, weiß ich nicht, welchem Druck die da ausgesetzt sind. Also ich glaube, es braucht halt mutige Menschen. Und in Einzelfällen gibt es ja dann sowas auch. Weil ich glaube schon daran, dass man natürlich was verändern kann. Man könnte damit wirklich auch einfach anders umgehen. Und so ein bisschen warte ich auch darauf. Aber ich müsste auch nochmal genau gucken, wo in Deutschland hat es eigentlich mal so einen guten Umgang. Also als das Ganze losging, das Projekt, haben wir uns immer gedacht, Mensch, Wahnsinn, eigentlich der Bürgermeister in Mölln, der neue Bürgermeister, ja, der 30 Jahre später oder 27 Jahre später in dieses Amt kommt, der hat einfach so eine irre Chance auch, sich anders zu präsentieren oder sich in dem Kontext, im Verhältnis zu diesem Verbrechen, sich da anders aufzustellen, das sichtbar zu machen. Man findet zum Beispiel, man findet jetzt die Stellungnahme der Stadt Mölln auf der Seite, aber man findet ja keine Informationen über diesen rassistischen Anschlag. Da muss man wirklich, ich weiß nicht, ob da sich jetzt was verändert hat. Als ich angefangen habe zu recherchieren, war da einfach gähnende Leere. Und auch ansonsten hat sich ja die Stadt Mölln in den letzten, das kann man sich auch nochmal sehr gut anschauen, in den letzten Jahrzehnten eher als das Opfer geriert, ja. Und so die Familie Aslan dann der Schandfleck. In diese Richtung hat sich ja das dann auch entwickelt. Also als gesamte Gesellschaft, dass wir uns nicht hinter die Betroffenen stellen, das ist einfach schon sehr bitter. Und ich glaube aber, genau an dem Punkt müssen wir ansetzen. Zivilgesellschaft, da muss es mehr Unterstützung geben. Weil von den Institutionen, wie gesagt, glaube ich, ist wenig zu erwarten.
Wie geht es den Betroffenen, den Familien heute? Auch mit dem Film, mit dem Echo? Hast du mit ihnen gesprochen? Was haben sie gesagt? Hast du Austausch zu Ibrahim? Kannst du etwas teilen, was sozusagen so uns nochmal einordnet, wo die Familie, wo die Betroffenen jetzt auch einfach fast 30 Jahre nach dem Anschlag stehen?
Also es ist immer so, finde ich, eine der schwierigsten Fragen, weil ich kann nicht über sie sprechen. Mhm. Ne? Da müssten sie selber hier sitzen. Ich kann vor allem nicht über alle Familienmitglieder der Familie Aslan sprechen. Mit Ibrahim habe ich viel Kontakt. Mit Namuk habe ich sporadisch Kontakt. Mit der Schwester auch. Also ich bin da dran. Ich verfolge das. Mit der Mutter telefoniere ich auch in größeren Abständen. Ich werde sie alle wiedersehen beim nächsten Gedenken. Und natürlich, ich habe so ein bisschen auch diese Idee, es gab schon mal 2012 einen Bus für Mölln, damals hier so auch im Kontext von Kanakatak, damals nach sind sehr viele Menschen nach Mölln, sehr viele, ne? Mhm. Aber dass man einfach mal so, weiß ich nicht, dass mal so 1000 Leute in Mölln zum Gedenken auflaufen, das wäre einfach so ein Traum von mir. Und ja, diese Zivilgesellschaft, aber ich weiß, es gibt ja auch, man kann ja auch jeden Tag kann man gedenken. Ja, es gibt so viele Orte und so viele Verbrechen und also rechtsterroristische, rassistisch motivierte Verbrechen. Genau, und insofern, also den Menschen, Ibrahim sehe ich, wie gesagt, jetzt am Sonntag.
Sag ihm ganz liebe Grüße von uns allen. Von allen Zuhörern aus dem Podcast.
In Falkensee bei einer Veranstaltung am Nachmittag mit vielen Jugendlichen aus verschiedenen Schulen, was ein sehr engagierter Lehrer organisiert hat. Also auch das steht und fällt natürlich immer mit den sehr engagierten Lehrkräften. Ja. Also falls welche zuhören, ja, es ist einfach im Portfolio von Schulkinowochen. Aber man kann das auch völlig unabhängig organisieren. Und es ist auch einfacher, als man denkt. Ja, viele Kinos haben tagsüber einfach Kapazitäten. Die Säle sind ja leer und dann kann man Kooperationen bilden. Man kann sich beim Verleih melden. Die unterstützen das auch alles. Insofern so hier.
Super, nee, toll, das nehmen wir mit rein.
Dass mir das noch eingefallen ist. Ja. Und ja, aber noch ein Satz, den Betroffenen, denen geht es nicht gut. Das kann man einfach so in einem Satz sagen. Und da hilft auch kein Film und da hilft auch nicht 30 Jahre später so ein bisschen Anerkennung. Aber es ist natürlich alles nicht, es gibt natürlich Nuancen und sie sind einfach am Kämpfen. Aber diese Wunden und diese Narben und dieses Trauma bleibt natürlich ein Leben lang. Und da ist natürlich auch nochmal der Link zu dem SDG hier Gesundheit, ne? Rassismus macht krank. Es gibt ja auch in dem Bereich viel, viel zu wenig Hilfe und Unterstützung, Therapieplätze. Das ist, und dann natürlich auch, wenn eindeutig, offensichtlich rassistisch motivierte Verbrechen nicht als solche eingestuft werden von Gericht. Ja, man hat ja dann als Betroffener, als Überlebender keine Chance, keine Möglichkeit, Entschädigung zu bekommen. Also da zieht ja auch so ein Rattenschwanz nach sich, was auch relativ unbekannt ist. Also da haben wir jetzt auch so oft und so viel drüber geredet, wenn man sich zum Beispiel auch nochmal, Ibrahim hat für seinen Schwerbehindertenstatus 11 Jahre gekämpft, mehrere Gerichtsverfahren durchgefochten oder jetzt in Solingen vor 2 Jahren. Ne? Das ist alles nicht als rassistisch anerkannt. Das hat wirklich weitreichende tragische Konsequenzen. Ja.
Martina, was hast du als Filmemacherin, als Filmregisseurin, als Dokumentarfilmerin in dieser Zeit bei dem Entstehungsprozess von den Möllner Briefen über dich gelernt? Weil man setzt sich sehr viel mit den Themen auseinander. Mit den Menschen, was hast du da über
das
dich?
Das ist so umfassend. Ich habe also über alles das, was ich jetzt gesprochen habe, das habe ich sozusagen alles gelernt. Also es ist wirklich extrem umfassend. Ich habe natürlich auch gelernt, dass ich anscheinend ganz gut zuhören kann. Und ich habe natürlich... Ja, aber es ist wirklich eigentlich, würde ich mich jetzt wiederholen. Ich weiß jetzt sehr viel mehr über all diese Dinge. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und auch dieser ganze Aspekt der traumasensiblen Arbeit und der Weitergabe von Traumata, das ist nochmal ein größeres Thema, eins, was so aufgepoppt ist, wo ich mich weiter mit beschäftigen will und was auch für Folgeprojekte, glaube ich, eine große Rolle spielt. Aber einfach schon auch die große Frage der eigenen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Privilegiertheit natürlich. Und wie gehe ich damit um und wie kann ich dann Verantwortung übernehmen und Privilegien abgeben?
Und was kann da jeder Einzelne tun, um sich für mehr Gerechtigkeit auch für mehr einzusetzen und für mehr Verständnis beizutragen? Hast du einen Tipp?
Fragen stellen? Also auf Betroffene zugehen? Nicht jetzt im Sinne von erklär mir mal das alles, ne? Sondern da zu Verantwortung, finde ich, gehört auch, dass man sich vorher mal schlau macht und nicht irgendwie dann immer so die naivsten Fragen stellt, aber auch nicht diese Angst haben und ich glaube unterstützen, also einfach sich trauen, auf die Menschen zuzugehen und Fragen zu stellen und dann zuhören. Was ich einfach so oft beobachtet habe, ist, man kommt ins Reden Und dann redet aber die weise Person und erklärt der betroffenen Person wieder alles, wie es eigentlich ist. Und das ist einfach manchmal nicht zum Aushalten.
Ist das ein Altersthema, von Generationenthema oder geht das?
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, I don't know.
Ja.
Vielleicht sind jüngere Menschen sensibler, ich glaube schon, dass da auch viel passiert.
Ja.
Ja. Also die eine Situation, die ich da jetzt im Kopf habe, da könnte man sagen, ja, vielleicht.
Mhm.
Aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber das meine ich mit, also so ein ehrliches Zuhören, ein wirkliches Interesse.
Jetzt haben wir, das sind viele wichtige, aktuelle und auch schwere Themen. Gibt dir was Hoffnung? Beziehungsweise hat dir in deiner Arbeit etwas Hoffnung gegeben? Weil man hat ja schon auch, oder was wir jetzt auch besprochen haben, dieses Verständnis, dass sich Strukturen und festgefahrene Systeme so schwer verändern.
Mhm.
Da kämpft man ja gegen Mühlen. Gibt dir dennoch etwas Hoffnung, wo du siehst, ja, da müsste man jetzt eigentlich direkt ansetzen, weil das ist eine Lücke, da geht's rein.
Immer dann, wenn jemand wirklich auf die Bühne geht oder ein Mikrofon nimmt und anfängt zu sprechen, das ist wirklich ein Moment, der Hoffnung gibt, nicht nur Ibrahim, sondern auch mir. Also das sind wirklich große Momente, weil man ja auch denkt, es interessiert sich niemand dafür. Und ich glaube, auf der anderen Seite, gerade im Medienbereich, müsste es ein viel größeres Interesse an diesen Geschichten geben.
Und warum ist das nicht der Fall? Weil die Redaktionen nicht divers genug besetzt sind?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Hauptgrund. Also weil da sind wir ja wieder an dem, man kann ja schwer Mitgefühl oder Empathie entwickeln für Menschen, die man nicht kennt, deren Namen man nicht kennt, deren Geschichten man nicht kennt. Und es gibt, wenn man sich die Medien, die Filmproduktion anschaut, jetzt in dem Bereich, wie gesagt, wir sind sehr täterfokussiert, es gibt wenig. Und es ist dann auch so, wenn man mit so einem Thema kommt in die Redaktion, in die Jurys, wenn man sich das anschaut, da gibt es keine diverse Besetzung. Das ist einfach, die Zusammensetzung der Gesellschaft setzt sich da, also spiegelt sich da in keinster Weise wider. Und das ist ein wirklich uraltes Problem und da gibt es Bewegungen, aber halt mega langsam. Und das hat damit zu tun, weil man ja gar nicht die Sensibilität für diese Themen, man spürt die ja gar nicht. Also oder zumindest wenige. Es ist ja jetzt, es gibt ja schon auch, ne, sonst würde ich ja jetzt auch nicht hier sitzen und wir haben ja auch diese Empathie, aber es ist ja auch ein strukturelles Problem und in der Menge, in der Masse gibt es diese Menschen nicht und dann ist es einfach auch oft abgetan mit, ja, hatten wir schon. Ja, ist doch schon erzählt, aber ich meine, man dreht ja auch die 100.000. Rom-Com, ja, aber in dem und die Sendeplätze im Dokumentarfilm sind super eng, ja. Es ist ja, die Slots sind so umkämpft und dann Kinofilm. Es ist extrem schwierig, ja.
Umso toller, dass die Möllner Briefe so ein Erfolgsjahr haben und hatten und noch haben werden. Es waren so viele Menschen im Kino. Mhm. Deine Premiere war fantastisch und natürlich auch die Roadtour, um das Ganze auch wieder ins Leben und ins Gespräch zu bringen.
Mhm.
Super Arbeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch da steckt viel, viel Herzblut dahinter. Martina.
Ja, vielen Dank.
Danke für deine Arbeit. Wir machen fast Schluss. Wir haben ja am Ende immer noch, und ihr wisst das natürlich, ihr die zuhört, so nochmal eine schnelle Abschlussrunde. Unser Wortspiel von unserem Podcast, To-Do, das englische große To-Do-Liste mit gleichzeitig dem Appell, was jeder Einzelne machen kann. Du hast eine Sache schon gesagt, zuhören. Gibt es noch etwas anderes, was ein To-Do sein kann für unser Thema heute? Um auch über die eigenen Privilegien sich vielleicht Gedanken zu machen, das auch nochmal zu hinterfragen und Betroffene besser zu unterstützen. Wäre da noch ein Appell?
Zuhören, hinschauen, sich nicht so angegriffen fühlen. Sich die Struktur anschauen.
Super.
Hm.
Hast du noch einen Song für uns mitgebracht?
Ja,
wir haben ja so eine pfiffige Liste.
Ich habe einen großartigen Song.
Dein Motivationssong.
Von der Künstlerin, von der wunderbaren Derya Yildirim, die den Score, die Musik zum Film gemacht hat. Berlinerin, ehemals Hamburgerin, großartige Balama-Künstlerin, Virtuosin, Sängerin mit ihrer Gruppe Derya Yildirim und Grupp Shimshek, ziemlich bekannt. Und Derya hat ein aktuelles Album gerade, das heißt Yarın Yoksa, also wenn es ein Morgen nicht gäbe. Und es ist eigentlich so auf den Punkt, ja, es gibt den Song Dirine Dirine und Dirinmek im Türkischen heißt eben widerstehen. stehen, nicht aufgeben, immer wieder aufstehen, also Widerstand leisten. Und diesen Song habe ich mir ausgesucht.
Super.
Das ist mein Motivationssong. Ich liebe ihre Musik. Wenn ihr sie noch nicht kennt, einfach please check out. Und ja,
toll. Danke.
Und auch den kompletten Soundtrack kann man auch auf den üblichen Streaming-Plattformen hören. Ja.
Wir packen es euch auf die Liste, ja, in unsere Spotify-To-Do-Gute-Laune-Motivationsliste. Mhm. Mein Song für diese Folge ist von Gary Beals. Good People, Good Vibes. Mhm. Denn ja, das ist natürlich auch hier das Thema, dass wir motiviert auch rausgehen. Danke, liebe Martina. Ich habe viel gelernt. Auch im Abspann des Films stand eine Zahl, die mich so schockiert hat, die aber natürlich genau das auf den Punkt bringt, dass es kein Thema ist, was irgendwann passiert ist, sondern was immer noch passiert. Seit 2019 haben Rechtsterroristen mindestens 219 Menschen getötet. Die Dunkelziffer ist aber weitaus höher. Und erinnern als Verb und nicht nur als Subjektiv. Und auch Solidarität, das sind keine Pflichten der Vergangenheit, sondern wirklich auch eine Verantwortung der Gegenwart und eine Verantwortung von uns allen. Etwas, das wir alle tun können. Martina, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Danke an euch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart, im Ohr oder natürlich live hier im Video. Ich hoffe und freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen und auch wieder hören. Ich freue mich sehr auf euch. Bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal bei To-Dos.
17 Ziele, der Podcast.